Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen beim Onda Info. Unsere Themen heute sind der Chavez von Brasilien, der Lula von Ecuador, der Lula und der Chavez selbst, das Proletariat vom venezolanischen Unternehmerverband und argentinische Arbeiter, die meinen, Unternehmer zu sein. Mit viel Geld und wenig Erfolg versuchen machtlose Militärs und die korrupten Parteien von Anno Dazumal die Geschichte in Venezuela zurückzuschrauben. Schließlich, als wäre der Schlaf einiger düsterer Gestalten des State Department wie Otto Reich nicht schon unruhig genug, geht die Besetzung von Fabriken in Argentinien munter weiter.
Angesichts der Wirtschaftskrise in Argentinien wurden viele Fabriken von ihren Eigentümern verlassen und daraufhin von der Belegschaft übernommen, die die Produktion auf eigene Faust aufrechterhielt. So auch die Keramikfabrik Zanon und die Textilfabrik Bruckmann. Nun fordern die alten Fabrikbesitzer vor Gericht ihr Eigentum zurück. Mehr als 100 Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabriken Zanon und Bruckmann demonstrierten vor dem Gericht, das den Fall Zanon bearbeitet. Die Arbeiter und die Arbeiterinnen hatten die Produktion in die eigene Hand genommen. Die Belegschaften fordern die Verstaatlichung beider Unternehmen. Der Richter, der den Fall behandelt, weigerte sich, eine Delegation zu empfangen. Die Zanon-Belegschaft befürchtet, dass die Fabrik geräumt wird und dem alten Eigentümer zurückgegeben wird. Für den Gewerkschaftsführer Raúl Godoy eine skandalöse Vorstellung.
In realidad pedimos una audiencia con el juez de Páez Castañeda, que de una forma vergonzosa y autoritaria no permitió el ingreso de la delegación, digamos que estábamos acompañados por las madres de Plaza de Mayo, por un diputado.
Wir fordern von dem Richter lediglich eine Anhörung, die er in einer unverschämten Art und Weise verweigerte. Er erlaubte nicht den Eintritt der Delegation, uns begleiteten die Madres de Plaza de Mayo und ein Abgeordneter und noch ein paar Mitstreiter mehr. Wir waren eine kleine Delegation. Wir wollten ihn bitten, dass er über einen Antrag beschließt, den wir schon vor 4 Monaten eingereicht hatten. Wir beantragten, dass das Gericht eine Inventur und eine Geschäftsbilanz erhebt, denn wir wollten zeigen, dass unsere Fabrik funktioniert. Wir wollen zeigen, dass das Handelsvolumen größer wurde. Der Richter weigerte sich und später meinte er, dass die Fabrik geräumt werden muss, weil eine Inventur durchgeführt werden muss. Dies ist ein Manöver. Außerdem beantragten wir eine Übergangszeit. Über dieses Thema äußerte er sich auch nicht. Es wurde ein Insolvenzverfahren beantragt, das wir kritisieren. Er ist auf keinen Antrag von uns eingegangen. Dies alles ist eine Unverschämtheit. Wir führen die Fabrik weiter, wir verwalten sie, neue Arbeiter sind dazugekommen. Das Einzige, was sie wollen, ist die Fabrik zu räumen. Die Fabrik zu räumen und sie dem Eigentümer zurückzugeben, der wegen Korruption verurteilt wurde.
Godoy sieht in dem Verhalten der Gerichte eine Zweiklassenjustiz. Doch nicht nur die Richter, auch die Polizei messe in Argentinien mit zweierlei Maß.
Y totalmente, acá la justicia es muy injusta, digamos, y la justicia es para algunos, se ve que para los que tienen traje, los que tienen mucho dinero, para ellos está.
Die Justiz ist sehr ungerecht. Sie ist nur für einige, die einen Anzug tragen, die Geld haben, für die ist sie da. Aber für die Arbeiter, die Arbeitslosen und die sich wehren, gibt es keine Gerechtigkeit. Wir werden diskriminiert, deswegen sind wir hier. Aber das Schlimmste ist, wenn sie die Polizei schicken, wenn sie befehlen anzugreifen, ohne zu wissen, aus welchen Gründen wir hier sind. Dies passiert Tausenden von Familien im Land. Wir werden uns gegenseitig unterstützen und verteidigen. Wir werden nicht zurückweichen, denn ansonsten wird die Fabrik geräumt und geschlossen.
Eine Räumung wollen sich die Arbeiter auf jeden Fall widersetzen, auch außerhalb der Fabrik.
Der 27. Oktober wird ein wichtiges Datum in der Weltpolitik. Ein Arbeiter, Mitglied der PT, Partei der Arbeiter, wurde in einem kapitalistischen Land zum Präsidenten gewählt. Das Land heißt Brasilien und der Kandidat Luiz Ignacio da Silva, Lula. Er hatte in der ersten Wahlrunde die absolute Mehrheit knapp verpasst. Seinen Widersacher José Serra hat er schon damals weit hinter sich gelassen. Auf die Kampagne von Serra, jeder seiner Wähler solle einen weiteren Wähler dazugewinnen, antwortete Lula. Wenn wir so etwas machen würden, könnten wir sogar mehr als 100% der Stimmen erhalten. Die Feinde Lulas und Freunde des Großkapitals bezeichnen dessen Wirtschaftspläne als investorenfeindlich. Und die Cassandra-Rufe, dass es zu einer großen Kapitalflucht komme, hören nicht auf. In der argentinischen Zeitung Página 12 analysierte Roberto Navarro das Wirtschaftsprogramm der Partido Trabajador. Er hebt dabei folgende wesentliche Punkte hervor.
Das wichtigste Ziel ist, dass der Staat die Kontrolle über die Wirtschaft wieder erlangt, um eine Umverteilung des Reichtums zu forcieren. Als Instrumente sollen hierzu die Einführung garantierter Mindesteinkommen für jeden Einwohner, die Erhöhung des Mindestlohns und die Garantie einer angemessenen Wohnung für alle dienen. In der Landwirtschaft wird eine tiefgreifende Agrarreform angekündigt, durch die die Familienbetriebe unterstützt werden, um die Ernährung der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten. Der Plan sagt auch wortwörtlich, es ist unentbehrlich, im großen Ausmaß Entprivatisierung durchzuführen. Die PT will, dass die Bevölkerung an der Planung des nationalen Haushalts teilhat und an dessen Zusammenstellung alle Bürger mitarbeiten sollen. Solche Haushalte laufen schon seit Jahren in einigen Städten. Die PT möchte auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des Mercosurs intensivieren, des freien Marktes zwischen Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der zweite Schwerpunkt ist die Integration der lateinamerikanischen Länder. Die von den USA angestrebte gesamtamerikanische Freihandelszone, die 2005 in Kraft treten soll, wird von der PT so lange abgelehnt, bis die USA ihre protektionistischen Maßnahmen im eigenen Land abschafft. Was die Beschäftigungspolitik angeht, sagt das Programm, obwohl die Welt globalisiert ist, muss Brasilien eine eigene Wachstumsstrategie verfolgen, die Millionen von Marginalisierten einschließt. Kleinunternehmen, Familienbetriebe und Kooperative werden gefördert. Die Kapitalsteuer und die Erbschaftssteuer werden erhöht und die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel verringert.
Als Besonderheit der PT unterstreicht der Autor Folgendes.
Obwohl Lula keinen Wahlvorteil davon erwarten konnte, war er der einzige Kandidat, der ankündigte, Argentinien aktiv zu unterstützen, um aus der Krise herauszukommen.
Im Hinterhof der USA bewegt sich was. Lula ist ein Ausdruck hierfür. Die Wahlen in Ecuador und die bestandene Kraftprobe von Chavez in Venezuela zwei weitere. Der ehemalige Gewerkschaftsführer ist kein Schreckgespenst mehr für die Investoren. Seine Verhandlungsbereitschaft, seine Anpassungsfähigkeit wird von links kritisiert. Man sollte aber nicht vergessen, dass die PT ein politischer Arm der Gewerkschaften, der katholischen Basisgemeinden und vor allem der starken sozialen Bewegung der landlosen Bauern, dem MST, ist. Der konservative Vizepräsidentschaftskandidat von Lula, José Alencar, ein Großunternehmer, sagte vor kurzem, es werden keine Landbesetzungen mehr erlaubt. Lula hat sich dazu noch nicht geäußert, der MST auch nicht. Auch in Ecuador wurde Mitte Oktober gewählt. Und auch hier gab es Überraschungen. Kein Kandidat der traditionellen Parteien hat die Wahl gewonnen, sondern Lucio Gutiérrez, ein junger Armeeoffizier mit seiner neu gegründeten Partei Sociedad Patriótica, 21 de Enero. Mit weniger als einem Viertel der Wählerstimmen erreichte er die zweite Runde und muss nun in einer Stichwahl gegen den Rechtspopulisten und Kaffeebaron Álvaro Noboa antreten. Was aber steckt hinter der patriotischen Gesellschaft 21. Januar? Wer ist Lucio Gutiérrez? Wir fragen den uruguayischen Journalisten und Onda-Korrespondenten Quinto Lucas, von wem Gutiérrez gewählt wurde.
El movimiento Pachacuti, que es un poco el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Die Bewegung Pachakutik, politischer Arm vom Verband der indigenen Nationen von Ecuador, CONAIE, und von vielen städtischen und ländlichen und sozialen Organisationen. Dann die Koordinationsgruppe der sozialen Bewegungen, die Nationale Landarbeiter- und Bauernkoordination und weitere autonome Organisationen im ganzen Land. Auch die Volksdemokratische Bewegung, eine marxistische Partei. Außerdem hat Lucio Gutiérrez seine eigene Partei gegründet, die Partei Sociedad Patriótica 21 de Enero. Sie erinnert an den Volksaufstand, der die Regierung des Präsidenten Jamil Mahuad gestürzt hat. Gewählt haben Lucio Gutiérrez die ganz Armen und der niedrige Mittelstand.
¿Quiénes han votado por él y quiénes han votado por él justamente han sido los sectores populares y los sectores de alguna forma de clases bajas y clases medias bajas?
Viel zu wenig wurde in den Wahlkampagnen über Inhalt diskutiert. Dagegen wurde Gutiérrez und seine Bewegung mit Chávez und dessen bolivarianischer Bewegung in Venezuela verglichen. Was also war ausschlaggebend für den Wahlsieg von Gutiérrez?
Bueno, por un lado se ha dado de que la crisis que ha venido soportando Ecuador no la han podido parar.
Zum einen, weil die traditionellen Parteien Ecuadors die Krise nicht lösen konnten. Nicht nur die traditionell rechten Parteien, sondern auch die Mitte-Links-Parteien, die auch an der Regierungsmacht beteiligt waren, besonders die Christdemokraten. Sie werden immer mehr abgelehnt wegen der wirtschaftlichen Lage, die sie mit verursacht haben und weil sie seit Jahren von denselben Caudillos geführt werden. Lucio Gutiérrez verkörpert die Rebellion von 21. Januar 2000. Viele Wahlstimmen kommen aus der indigenen Bewegung. Außerdem stellt die Gruppe Pachakutik die Mehrheit der Abgeordneten innerhalb der Allianz.
Die politischen Beziehungen zwischen Gutiérrez und seinen politischen Alliierten sind aber nicht frei von Widersprüchen. So wollen die indigenen Organisationen, dass der Militärstützpunkt Manta geschlossen wird, der von den US-amerikanischen Streitkräften als Basis nicht nur für die Bekämpfung des Drogenhandels benutzt wird. Gutiérrez spricht sich nicht klar dagegen aus. Er lehnt auch nicht entschieden den gesamtamerikanischen Freihandelsvertrag ALCA ab, den die Indigenas und die Landbevölkerung strikt ablehnen. Und er will gegen den Willen seiner Unterstützer den US-Dollar als ecuadorianische Währung beibehalten.
El problema es que lo que primero que hay que establecer claro es que Gutiérrez no es un hombre de izquierda tradicional ni un hombre de izquierda, es un militar nacionalista que bueno, hay que remontarnos un poco que los militares en Ecuador, tal vez como en Venezuela, no son los militares aquellos del Cono Sur, ¿no?
Gutiérrez ist kein Mann der traditionellen Linken. Er ist nicht mal ein Linker, sondern ein nationalistischer Militarist. In Ecuador ist das Militär wie in Venezuela nicht gleichzusetzen mit dem des Südens Südamerikas. In ihrer Ausbildung wurden sie in gewisser Weise auch für die soziale Problematik sensibilisiert. Sie entstammen den untersten Schichten, die mit den indigenen Sektoren verbunden sind. Viele kommen auch aus diesen Gemeinden. Gutiérrez beginnt erst, gewisse Themen zu definieren. Und eine Wahlkampagne ist nicht die beste Gelegenheit, um das zu tun. Es gibt viele wichtige Themen zu entscheiden und die Wahlkampagne dauert bloß einen Monat. Da tauchen viele Unklarheiten auf, sowohl bei Gutiérrez wie bei den anderen Kandidaten, auch um Stimmen zu gewinnen. Ich glaube aber, dass die Widersprüche gelöst werden, wenn die indigenen Gemeinden ihre Kräfte einsetzen, um den nötigen Druck auszuüben. Ohne die indigene Bewegung ist Gutiérrez nicht viel. Er kommt gut an, sowohl bei urbanen als auch bei ländlichen Kreisen. Aber die Wählerstimmen der Indigenas waren entscheidend. Sie haben diszipliniert für die komplette Kandidatenliste gewählt. Dieser Prozess ist keine Revolution. Nicht mal wie die bolivarianische Revolution von Chávez in Venezuela. Der Prozess ist aber in Gange. Es hängt von den sozialen Akteuren ab, dass er Erfolg hat. Und, das ist sehr wichtig, von den geopolitischen Gegebenheiten, besonders in Südamerika. Der Prozess von Chávez und der Prozess von Lula in Brasilien haben einen großen Einfluss hierzulande. Und sie werden die Entscheidungen von Gutiérrez beeinflussen.
Ahora también hay otro elemento importante que es lo sudamericano, o sea, el proceso de Chávez, el proceso de Lula, que si gana las elecciones, o sea, eso también influencian aquí, entonces influencian también y van a influenciar en las definiciones del propio Gutiérrez.
No me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monte.
Aufsehenserregend schien die Nachricht, die letzte Woche um die Welt ging. In Venezuela haben sich 14 hohe Militärs gegen Chavez gestellt. Die Generäle, die ihren Ungehorsam live im Fernsehsender Globovision verkündeten, forderten das Militär und die Bevölkerung auf, sich Chavez zu widersetzen. Sie blieben jedoch ungehört. Die Nachricht ist nicht sonderlich spektakulär, da die Militärs derzeit vom Dienst suspendiert sind, dass sie verdächtigt werden, in dem Putsch vom 11. April verwickelt gewesen zu sein. Insgesamt wird in diesem Zusammenhang in Venezuela derzeit gegen 200 ranghohe Militärs ermittelt, erklärt der venezolanische Journalist Elias Range.
El presidente Chávez luce más fuerte o menos débil, pero vamos a decir más fuerte que en abril.
Heute erscheint der Präsident Chávez stärker oder weniger schwach als im April. Warum? Aus einem elementaren und logischen Grund, der einfach zu verstehen ist. 200 Offiziere waren in den Putsch vom April verwickelt oder werden zumindest verdächtigt. Und diese haben sich den Untersuchungsprozessen zu stellen oder werden auf alle Fälle überwacht und haben so keinen Einfluss auf die Entscheidungen der militärischen Einheiten. Das führt dazu, dass heute die konspirativen oder die antichavistischen Sektoren weniger sind, weil ihnen zumindest diese 200 Offiziere fehlen, die nicht im Dienst sind.
Den Chavez-Gegnern fehlt nach dem gescheiterten Putsch jedoch nicht nur die Unterstützung aus dem Militär. Auch der Ende Oktober ausgerufene Generalstreik erwies sich als Pleite. Zwar riefen der Gewerkschaftsdachverband CTB und der Unternehmerverband Fede Cámaras zu dem Generalstreik auf, dem auch viele als Unternehmerstreik bezeichneten, jedoch folgten nur wenigen dieser Mobilisierung. Angesichts der geringen Beteiligung wurde das Ziel des Streiks herabgesetzt. Aus der Forderung nach dem Rücktritt wurde die Forderung eines Referendums über den Rücktritt. Auch die angekündigte Verlängerung in einen unbefristeten Streik blieb aus. Da sich weite Teile der venezolanischen Bevölkerung nicht an dem Streik beteiligten, eine Schlüsselrolle kommt dabei der Erdölindustrie zu. Die Geschäftsführung der staatlichen Erdölgesellschaft und die Erdölarbeitergewerkschaft Fetepetrol sprachen sich gegen die Beteiligung aus. Deren Vorsitzender Fernandez Perez attackiert Carlos Ortega, den Vorsitzenden der unternehmerfreundlichen Gewerkschaft CTB.
Wir sind mit diesem politischen Streik nicht einverstanden, der hier in Venezuela Unruhe schaffen will. Wir wollen, dass dieses Land vorwärts kommt und dass es Arbeit gibt. Und nicht noch mehr von dem, dass diese Clowns Carlos Ortega hierher schicken und unsere Arbeit behindern.
Endlich äußerte sich ein Teilnehmer der Feier, die am Abend des Streiktags stattfand, bei der sein Scheitern gefeiert wurde.
Das ist eine schlechte Sache von der Fede Cámaras. Zum Beispiel hat der Vorsitzende Samudio noch nie Pökelfleisch essen müssen. Noch nie in der Geschichte hat der Unternehmerverband die Arbeiter geschützt. Wenn die Fede Cámaras dem Volk Gemeinnutzen zu bieten hat, der besser ist als der vom Staat, werden wir das annehmen. Wenn die Fede Cámaras höhere Löhne zahlen will, als die Regierung zahlt, werden wir das akzeptieren. Wenn die Fede Cámaras auf legale Weise die Millionen Bolívares, die sie im Ausland haben, hierher holt und sie gegen die Armut einsetzt, werden wir es tun.
Die Aktionen schienen wie ein letztes Aufbäumen vor Lulas Wahlsieg in Brasilien, welcher die Position des venezolanischen Nationalreformers festigen wird. Die Opposition spaltet sich weiter, auch angesichts des Drucks der Organisation amerikanischer Staaten, die eine friedliche Lösung am Verhandlungstisch fordert und die erneuten militärischen Ambitionen verurteilt hat.
Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mundo.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.
estado maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí, señor. Sí, señor.
Radio Dreieckland auf der Ultrakurzwelle 102,3 MHz mit den Veranstaltungshinweisen für heute Donnerstag, den 31. Oktober.
Baja por las noches, me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados, espasmos de llanto.
Genießen Sie Ihre Arbeit, vom Glück der Arbeit und der Arbeit des Glücks. Ein Vortrag heute von Stefanie Duttweiler gehalten um 20.15 Uhr. An der Universität in Freiburg im Hörsaal 3042. Dieser Vortrag findet statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Arbeit und Geschlecht. Das ist eine Veranstaltungsreihe Freiburger Frauenforschung. Und Ausgangspunkt für die Veranstaltungsreihe Arbeit und Geschlecht sind aktuelle Veränderungen der Arbeitswelt und Konsequenzen, Risiken und Chancen, die diese Veränderungen für das Geschlechterverhältnis haben oder auch bieten. Grundlegend ist dabei eine Reflexion des traditionellen Arbeitsbegriffs. Mutti spült, Papa arbeitet. Diese Formulierung führt deutlich vor Augen, dass der Arbeitsbegriff noch immer eng mit der patriarchalen Geschlechterordnung verknüpft und insbesondere durch traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit geprägt ist. Nicht über das Glück der Arbeit und der Arbeit des Glücks geht es im nächsten Veranstaltungshinweis, und zwar von Linksruck. Linksruck lädt ein zur Tagung Das Elend der Globalisierung. Perspektiven für eine Welt ohne Krieg und Krisen. Im Rahmen dieser Tagung, die bereits seit 18 Uhr läuft, findet um 19:15 Uhr, um 19.45 Uhr, ein Vortrag statt, eine andere Welt ist möglich, aber wie, mit Tobias Pflüger von der Informationsstelle Militarisierung und Michael Ferschke von Linksruck. Diese Veranstaltung, wie gesagt, um 19:45 Uhr im Hörsaal 1009. Nicht ganz unpassend ist der dritte Veranstaltungshinweis für heute, den 31. Oktober. Karl Marx, Das Kapital, Einführung in die materialistische Kritik der politischen Ökonomie. Das findet statt in der Wilhelmstraße 15 in der Spechtpassage um 20 Uhr. Und zuletzt möchten wir auf den Aktionstag der kommunalen Kinos hinweisen. Das ist der 8. bundesweite Aktionstag und da gibt es zu sehen Streaming Media um 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr heute jetzt die Live-Sendung hört, in sage und schreibe 6 Minuten schafft es, dahin zu kommen in die Urachstraße 40. Ich lese kurz vor, was in dem Programmheft zu diesem Aktionstag steht. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kunst- und Medientechnologie ZKM Karlsruhe, das am 15. November die Ausstellung Future Cinema eröffnen wird, führt der Bundesverband für kommunale Filmarbeit eine Veranstaltung durch, die ab 19 Uhr am 31.10. im ZKM stattfindet und als Livestream in die angeschlossenen Kinos übertragen wird. Es wird dann einzelne Beiträge geben und Vorträge mit Demonstrationen und beginnt mit einem Vortrag zu Was ist Streaming? Dann VR und VRML-Art. Keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr erfahren, wenn ihr da hingeht. Ein weiterer Vortrag, Animation im Internet und digitales Kino. Noch ein Vortrag, Streammind, Möglichkeiten und Grenzen in der praktischen Medienarbeit und unbegrenzt interaktiv. Das eben, wie gesagt, in nunmehr 4,5 Minuten in der Urachstraße 40 im kommunalen Kino. Und wem das Ganze etwas zu knapp ist, der kann auch um 21 Uhr Best of Flash sehen, Animations- und Kurzfilme im Internet. Auch hier steht im Programmheft von dem kommunalen Kino Freiburg: Als neue Veranstaltungsform zeigen wir im Kino ein internationales Flash-Programm mit ausgezeichneten Animationsfilmen aus dem Internet, zusammengestellt vom Bundesverband Kommunale Filmarbeit in Frankfurt. Das um 21 Uhr.